Herzlich willkommen zu O-Ton Allgemeinmedizin Extra. Unsere vierteilige Serie zum Thema Impfen und Gürtelrose ist mit freundlicher Unterstützung von GSK entstanden. In dieser ersten Episode beleuchten wir die Krankheitslast bei Herpes Zoster aus Sicht einer Schmerzmedizinerin. Mein Name ist Sascha Schiffbauer und bei der Vorbereitung des heutigen Themas, ja, da haben meine Spiegelneuronen mich zwischenzeitlich in Unwohlsein versetzt, denn wir reden, wie schon gesagt, über Schmerz. Schmerz, der in der Folge einer Gürtelrose auftreten kann und der sich für die Betroffenen als eine deutliche Einschränkung derer Lebensqualität darstellt. Die Post-Zoster-Neuralgie. Ich freue mich, mit meinem heutigen Gast, der Anästhesistin Frau Dr. Silvia Maurer, Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, genau darüber sprechen zu können. Und sage erstmal Hallo, Frau Dr. Maurer. Schön, Sie dabei zu haben.
Ja, hallo, Herr Schiffbauer. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
Sie selbst sind als Fachärztin für Anästhesie niedergelassen mit den Schwerpunkten Schmerz- und Palliativmedizin. Jetzt habe ich es eingangs gesagt, wir reden über Schmerzen als Komplikation einer Gürtelrose. Vielleicht zum Anfang mal, wie stellt sich denn so eine Post-Zoster-Neuralgie für die Betroffenen dar?
Ja, bei der Post-Zoster-Neuralgie handelt es sich um einen ganz typischen neuropathischen Schmerz, also einen Nervenschmerzen. Und die Patienten beschreiben diesen Schmerz häufig damit, dass sie sagen, es ist ein brennender, stechender Dauerschmerz. Mhm. Der besteht in dem einstmals vom Zoster betroffenen Dermatom weiter, ist häufig verbunden mit einer Allodynie und einer Hyperalgesie. Selten trifft man auch auf eine Hypalgesie. Mhm. Also Allodynie und Hyperalgesie ist das, was den Patienten und Patientinnen oft sehr zu schaffen macht, was sie als unerträglich empfinden. Und dazu kommen dann im Bereich dieses Dermatoms auch heftig einschießende, lancierende Schmerzattacken. Diese Schmerzattacken, vor allem die einzelnen Attacken, die sind oft sehr kurz von der Dauer, aber sie sind sehr heftig und sie können auch mehrfach hintereinander auftreten.
Das klingt nach sehr deutlichen Einschränkungen. Ich habe es gesagt, meine Spiegelneuronen alleine bei der Vorstellung daran läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Sie haben das gerade beschrieben, wie die Schmerzen auftreten können. Was muss ich mir denn vorstellen? Über welchen Zeitraum ist das denn? Kann denn so eine Post-Zoster-Neuralgie auftreten, dann nach der Gürtelrose-Erkrankung?
Nach der Gürtelrose geht man davon aus, dass bis zu 90 Tagen Schmerzen bestehen können, also ab Beginn des Ausbruchs der Gürtelrose, ab Beginn der Effloreszenz. Mhm. Aber die Schmerzen können auch schon bis zu 2 Wochen vorher bestehen. Mhm. Und sie können insgesamt 90 Tage, wie gesagt, bestehen. Dann spricht man immer noch von einer Zosterneuralgie. Erst wenn sie länger als 90 Tage bestehen, spricht man von einer Postzosterneuralgie. Und diese Postzosterneuralgie tritt vor allen Dingen bei Patienten auf, die älter sind. Das heißt also, je älter man ist, wenn man einen Zoster bekommt, umso häufiger kommt es zu einer Postzosterneuralgie.
Jetzt haben Sie es angesprochen, wir haben die älteren PatientInnen, bei denen das dann häufiger ist. Aber wie häufig ist es denn überhaupt? Also kann man die Prävalenz ungefähr einschätzen?
Also diese Post-Zoster-Neuralgie tritt bei ungefähr 1/3 der Patienten auf. Mhm. Sie kann lebenlang anhalten. Sie kann aber auch nach einer gewissen Zeit, sag ich mal, zumindest besser werden. Selten, dass sie später wirklich ganz hestiert.
Wir werden nachher noch über die Herausforderungen in der Therapie sprechen. Bevor wir dazu kommen, vielleicht einmal noch, um in diesem Komplex von Komplikationen zu bleiben. Das ist ja eine Komplikation im Rahmen einer Gürtelrose-Erkrankung. Was für andere oder weitere Komplikationen können denn sonst noch auftreten?
Es gibt durchaus sehr viele Komplikationen, vor allen Dingen, wenn sich der Zoster kranial abspielt. Und das ist in 13% der Zoster-Erkrankungen der Fall. Und wenn dann Auge oder Ohr betroffen ist, dann kommt es hier zum Zoster otticus bzw. ophthalmicus. Mhm. Und da kann sowohl ein Hörschaden eintreten und beim Ophthalmikus natürlich auch Schäden im Bereich des Auges bis hin zur Erblindung und bei dem Hörschaden bis hin zur Ertaubung. Also wenn solche Fälle auftreten, ist es natürlich unheimlich wichtig, dass man die entsprechenden Fachkollegen mit dazu nimmt. Mhm. Also ich mache das immer so, dass dann sofort der Augenarzt oder auch der HNO-Arzt eingeschaltet werden, dass die sofort mitgucken, damit da nichts Schlimmeres passiert. Und beim Zoster ophthalmicus muss man sagen, dass in 65% wirklich die Kornea, also die Hornhaut, betroffen. Mhm. Und das ist dann schon keine Kleinigkeit.
Interdisziplinär arbeiten Sie. Sie haben es gesagt, dass Sie die Kolleginnen und Kollegen da schon frühzeitig mit ins Boot holen. Gleichzeitig klingt das natürlich nach einer massiven Einschränkung in der gesundheitsbezogenen Lebensqualität für die Betroffenen. Können Sie mich mal mitnehmen in die Praxis, wie Sie diese Menschen erleben? Sie haben ja eben auch das Schmerzbild erklärt, das die mitnehmen. Da ist doch schon ein enormer Leidensdruck, oder?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Also das ist wirklich eine Erkrankung, die sehr beeinträchtigend ist. Gerade diese Schmerzattacken, die kommen ja wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Häufig sind ja neuropathische Schmerzen auch nachtbetont. Das heißt, die Patienten können überhaupt nicht schlafen. Die können nicht einschlafen. Immer wenn sie einschlafen wollen, dann kommt wieder so eine Schmerzattacke. Der brennende Dauerschmerz ist so extrem. Vor allen Dingen, wenn da auch nur die Berührung von der Bettdecke draufkommt, dann haben diese Patienten oft extreme Schmerzen. Und es gab auch eine Untersuchung, die 2023, also ganz aktuell, im Clinical Journal of Pain veröffentlicht wurde. Und da wurde auch bestätigt, dass gerade diese Patienten und Patientinnen deutlich eingeschränkt sind im Bereich Schlaf, im Bereich Schlafqualität. Also die haben Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, die haben natürlich dann eine entsprechende Tagesmüdigkeit und alltägliche Tätigkeiten, ob das jetzt das Duschen ist oder beim kranialen Zoster das Waschen der Haare, das wird schon als sehr schmerzhaft empfunden. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wie stark diese Einschränkungen sind. Und durch diese extremen Schmerzen, durch die immer wiederkehrenden Schmerzattacken kommt es natürlich auch sehr viel häufiger zu Depressionen, zu Ängsten vor diesen Schmerzen. Und das ist bei Patienten, die vielleicht schon vorher nicht so ganz gut aufgestellt waren oder vorher etwas erlebt hatten, irgendeinen schwerwiegenden Einschnitt, ein Live-Event, was sie stark betroffen hat, die sind da nochmal deutlich mehr davon betroffen. Also das darf man alles nicht außer Acht lassen und sollte man auch bei den Patienten immer mit beachten.
Jetzt gehen wir zu Ihnen in die Praxis. Sie haben eben gesagt, interdisziplinär, das ist wichtig, dass Sie also im Falle eines Falles HNO die ophthalmologischen Kolleginnen sofort mit ins Boot holen. Wie gehen Sie denn ansonsten therapeutisch vor, wenn ich jetzt bei Ihnen in der Praxis vorstellig werde?
Kommt drauf an, wenn Sie mit einer akuten Zosterneuralgie kommen, das heißt, Sie haben also noch die Effloreszenzen und sind im Bläschenstadium, dann werden diese Patienten meistens vom Dermatologen oder vom Hausarzt geschickt und dann haben Sie ja bereits eine antivirale Therapie. Und dann geht es als erstes darum, wie ist die Stärke der Schmerzen, wie ist die Art der Schmerzen. Und dann muss man natürlich darauf achten, Alter des Patienten oder der Patientin, welche Vorerkrankungen bestehen, zum Beispiel eine Niereninsuffizienz, ganz wichtig, wenn man dann noch antivirale Therapie laufen hat, und welche weiteren Medikamente eingenommen werden. In den allermeisten Fällen beginnt man dann die Behandlung mit einem Antikonvulsivum. Und da sind zugelassen das Gabapentin und das Pregabalin. Das sind die beiden einzigen Antikonvulsiva, die hier zugelassen sind. Wenn gleichzeitig starke Dauerschmerzen bestehen, dann beginne ich auch direkt mit einem Opioid. Wie gesagt, komplett abhängig von dem, wie die Schmerzen sind. Ich biete dann noch komplementärmedizinisch die Akupunktur an. Auch hier gibt es eine Meta-Analyse von 2021, die eindeutig belegt, dass die Akupunktur sowohl die Schmerzen als auch die Krustenbildung und, was ich ganz besonders toll finde, auch die Post-Zoster-Neuralgie deutlich absenken kann, also die Häufigkeit der Post-Zoster-Neuralgie. Und das ist also beim akuten Stadium. Kommen Sie, wenn die Effloreszenzen schon abgeheilt sind und Sie sind in der Post-Zoster-Neuralgie, dann geht es als erstes mal um die Schmerzen. Und dann geht es darum, welche Schmerzen haben Sie? Sind es eher lancierende Schmerzen? Sind es eher Dauerschmerzen? Sind es brennende Schmerzen? Auch da natürlich wieder die Nachfrage, da es sich ja meistens auch um ältere Patienten handelt. Wie ist es mit Vorerkrankungen? Wie ist es mit Einschränkungen? Wie ist es mit Medikation? Welche Medikation kann man kombinieren? Was ist möglich? Und da macht man dann häufig eine Dreifachkombination aus Antikonvulsiva, Antidepressiva und Opioiden und zudem noch lokale Therapien, um einfach diesen Bereiche, in denen der Zoster war, in denen die Allodynie und die Hyperalgesie sind, dann lohnt sich auf jeden Fall eine lokale Therapie. Und da wird empfohlen, nach Leitlinien zuerst das Capsaicin Pflaster zu verwenden. Das ist eben diese Cayenne-Pfeffer-Geschichte. Ja. Oder wenn das für jemanden zu stark ist, eventuell auch eine Capsaicin-Creme. Diese beiden Sachen sind im Gesicht laut Fachinfo kontraindiziert. Bei manchen Patienten hat man allerdings kaum eine Chance, wenn man es nicht macht. Da muss aber dann jemand machen, der sehr viel Erfahrung damit hat. An zweiter Stelle ist dann das Lidocain-Pflaster. Auch das ist zum Beispiel am behaarten Kopf nicht einsetzbar, weil da klebt kein Pflaster. Da hat man das Problem, da muss man dann eventuell mit einer Creme dran. Und es gibt dann auch noch eine sogenannte Ambroxol-Creme. Und auch hier kann man dann noch Komplementärverfahren dazu geben, wie die Akupunktur oder auch die TENS. Allerdings bitte TENS nicht im Bereich der Hyperalgesie oder Allodynie anwenden, sondern dann bitte auf der Gegenseite. Und wenn auch diese Therapie nicht möglich sind oder versagen, dann kann man auch eine sogenannte invasive Therapien, also Nervenblockaden und solche Sachen einsetzen, was ja die Anästhesisten auch ganz gern machen.
Gibt es denn was, wo Sie sagen könnten oder sagen würden, das kann ich runterbrechen für die Kolleginnen, für die Kollegen, die in der Schmerzmedizin, in der Schmerzbehandlung nicht ihren Schwerpunkt haben, dem man aber einfach in solchen Kontexten vielleicht einen praxistauglichen Tipp mitgeben möchte? Was wäre da so ein Rat für Sie, wenn es einen gibt?
Also mein Rat als allererstes, keine NSAR. Die funktionieren meistens nicht bei diesen Patienten.
Okay.
An erster Stelle auch nach Leitlinie steht der Einsatz von Antikonvulsiva. Wenn die alleine nicht ausreichen oder man sie nicht entsprechend hoch dosieren kann, wegen Nebenwirkungen, wegen Niereninsuffizienz, dann sollte man ein Opioid dazugeben. Und auch das, je nachdem ausgewählt, wie die Patienten, ob die opioidnaiv sind, ob sie schon mal sowas hatten. Falls diese Sachen nicht funktionieren, also für mich ist eine Zostererkrankung, eine akute Zostererkrankung mit starken Schmerzen und jede Postzosterneuralgie ein Notfall für die Schmerzmedizin. Also solche Patienten, wenn die bei uns anrufen, dann bekommen die innerhalb von 2, maximal 3 Tagen einen Termin. Und wenn das in der Mittagspause ist oder am späten Abend. Aber die werden auf jeden Fall drangenommen. Das ist eine Erkrankung, eine sehr, sehr schmerzhafte Erkrankung. Und das sollte man dann auch wirklich sofort und möglichst schnell behandeln.
Vielen Dank für die Einordnung und ja, die deutlichen Worte, die Sie hier gefunden haben. Jetzt haben wir ja eine Möglichkeit oder andersrum gefragt, ist denn die Impfung eine Möglichkeit? Wir haben eine bestehende Impfung, wir haben klare Impfempfehlungen. Wenn ich denen Folge leiste, kann ich denn diese Komplikationen vermeiden? Das ist der erste Teil der Frage. Und der zweite Teil ist, wenn dem so ist, das ist ja auch immer eine Herausforderung, diese Impfempfehlungen der STIKO in die Praxis umzusetzen. Wie handhaben Sie denn das?
Impfung auf jeden Fall. Also in den Studien zur Impfung hat sich gezeigt, dass mit dem Totimpfstoff die Postzosterneuralgie fast zu 100% auch bei alten Menschen vermieden werden kann. Der Impfstoff ist gut verträglich. Es gibt meistens an den ersten 2, 3 Tagen lokale Reaktionen mit Schwellung und Schmerzen im Bereich der Einstichstelle. Manche Patienten reagieren auch, dass es so grippeähnliche Symptome entwickeln oder Müdigkeit. Das kann man vorab mit den Patienten besprechen, dann ist es überhaupt kein Problem. Das sind 2 Impfungen, die im Abstand von 2 bis 6 Monaten gegeben werden. Und sie verhindern wirklich zu fast 100% eine Postzosterneuralgie. Ich sehe jetzt bei mir in der Praxis ja vor allen Dingen Patienten, die unter der Postzosterneuralgie leiden. Die hatten ja dann ihren Zoster und auch da ist es wichtig. In Deutschland gilt die Empfehlung von der STIKO, dass man nach Abheilen des Zosters impfen kann. In vielen anderen Ländern wird gesagt, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr. Für mich ist es immer wichtig, dass die Krankheit stabil verheilt ist, dass diese Patienten gut eingestellt sind, auch mit ihren Schmerzmitteln. Und so meistens nach einem halben Jahr empfehle ich dann die Impfung auch. Das ist auch so Expertenmeinung. Und meistens sind es dann die Angehörigen der Patienten, die sich dann auch sehr schnell impfen lassen, weil sie ja sehen, was da passiert. Ansonsten mache ich es so, wenn ich Patienten betreue, die 50 Jahre alt sind und eine Erkrankung haben wie COPD, Diabetes, Niereninsuffizienz, dann biete ich denen die Impfung an, erkläre ihnen das. Und bei den über 60-Jährigen, da ist es ja so, dass sie für alle empfohlen wird. Auch da mache ich es so, dass ich allen Patienten das erkläre und sage, diese Impfung ist zu empfehlen. Eine Postzosterneuralgie ist wirklich nichts, was man haben möchte. Häufig sagen Patienten dann, ach, möchten sie erstmal mit ihrem Hausarzt besprechen, ist auch alles okay, ich bin ja schließlich der Facharzt. Und aber die meisten lassen sich dann impfen, muss ich schon sagen. Und ich spreche es aktiv an. Mhm. Ich halte es für eine wichtige Sache, wahrscheinlich, weil ich auch natürlich die schlechteren Verläufe sehe, die gut verlaufen. Also die 70%, die keine Postzosterneuralgie bekommen, die sehe ich eher selten. Und wenn dann eben nur kurz, dass sie eingestellt werden und dass man dann nach 3 Monaten wieder die Medikamente absetzen kann.
Bedingt dann Ihre Profession, dass Sie natürlich ja. mit Betroffenen zu tun haben, denen es dann auch nicht so gut geht. Frau Dr. Maurer, vielen, vielen Dank für diese ja, klare Einordnung, für dieses Mitnehmen in Ihre Praxis und für das wunderbare differenzierte Auseinandergliedern dessen, was getan werden kann. Und ich hoffe, unseren Zuhörenden geht es wie mir, eine Menge mitzunehmen und auch nochmal ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, welcher Leidensdruck bei den Betroffenen da lastet, auf denen lastet. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Silvia Maurer, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich dazu was sagen durfte.
Das war O-Ton Allgemeinmedizin Extra. Diese Podcast-Episode ist mit freundlicher Unterstützung von GSK entstanden.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.